diese Idee, die sofort aufkommt in allen Kontexten, die ich mit Konflikten sozusagen oder in Konflikten erlebe, sofort wird nach mehr Kommunikation geschrien. Ja, wir müssen da mehr kommunizieren und wir kommunizieren zu wenig und zu wenig im Persönlichen, sondern wir machen zu viel E-Mail oder jetzt zu viel online. So. Das halte ich für Konflikte überhaupt nicht förderlich in erster Linie, sondern zunächst Reflexion, also Rückzug, sich auf sich konzentrieren und zu gucken, worum geht's mir? Was ist meine Problemkonstruktion?
Heute habe ich einen Gast, den ich schon lange kenne. Wir haben vor Jahren zusammen Transaktionsanalyse gebüffelt. Er ist mittlerweile Professor, Mediator, Coach, Konfliktforscher, ebenfalls Podcaster und wahrscheinlich noch einiges mehr, was auf einer Visitenkarte keinen Platz hat. Und während andere ins Büro gehen, um Konflikte zu vermeiden, geht mein heutiger Gast professionell gesehen gerne in Konflikte. Klingt komisch, oder? Ist es aber nicht, denn er ist kein geringerer als ein absoluter Experte im Management von Konflikten. Also jemand, der nicht nur versteht, wie Konflikte funktionieren, sondern vor allem, wie man aus ihnen wieder herausfindet. Ich freue mich auf ein Gespräch mit Professor Sascha Weigel. Schön, dass du da bist, Sascha.
Kai, das freut mich auch. Hier in einem Podcast-Studio, das nicht meine ist, finde ich immer wieder erfreulich, erquickend und auch überraschend ungewohnt.
Lass uns gleich loslegen. Sascha, wo liegt dein Schwerpunkt und was buchen die Kunden bei dir oder euch eigentlich überwiegend?
Also mein Schwerpunktthema, das habe ich mir zu Beginn gewählt, als ich mich sozusagen selbstständig gemacht habe, ist das Thema Konflikt. Also mein Zugangstor, bei dem ich mich für zuständig halte, wo ich gerne angesprochen werde, ist das Thema Konflikt und damit nicht sozusagen andere Zugangsthemen, die häufig dann zur gleichen oder ähnlichen Bearbeitung führen. Also Führung zum Beispiel ist ein anderes großes Zugangsthema oder Teamentwicklung oder auch Verhandlung. So, das ist alles dann auch mit enthalten, genauso wie im Führungskräftecoaching das Thema Konfliktmanagement aufkommt und Verhandlungsthemen dergleichen. Aber ich mag es sozusagen dirty, wenn Konflikte das Eingangsthema sind, wo gesagt wird, ja, wir sind hier in einer schwierigen Situation, das müssen wir irgendwie ändern, dann fühle ich mich zuständig. Und dann kann man sehen, was man daraus macht, ob es eben eine Mediation ist oder eine Konfliktberatung, also in Form eines Coachings oder auch einfach eines Begleitprozesses im Hintergrund sozusagen des Konfliktfeldes. Das ist dann ganz konkret auszuhandeln, was das Passende ist, die passende Maßnahme. Mhm. Das ist so der Teil vor allen Dingen von akuter Konfliktberatung, sage ich mal. Und dann gibt es einen großen Teil, ich würde so 50-50 sagen, das sind auch einfach Weiterbildungen. Also, dass Leute kommen und sagen, also ich habe jetzt nichts Akutes, aber ich will mich vorbereiten. Und dann haben wir so verschiedene Weiterbildungsprogramme oder Seminare, die sind dann inhaltlich oder vom Arbeiten her anders, sind offene Seminare, sind nicht Einzel, dergleichen so.
Ich erlebe es in Trainings häufig, dass eine Frage kommt und ich gebe die mir jetzt mal an den Profi weiter. Herr Kochmann, was ist denn hier eigentlich der Unterschied zwischen Debatte, Meinungsverschiedenheit, Streit und Konflikt? Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Kannst du mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, sind ja viele Führungskräfte, vielleicht auch Coaches darunter, mal mit ganz einfachen Worten Unterschiede erklären? Gibt es da eigentlich welche?
Naja, nach strengen theoretischen Definition würde ich das nicht hart profilieren. Aber es schwingen unterschiedliche Bewertungen mit. Also eine Debatte, da ist sozusagen diese persönliche Zwistigkeit, dieses auch gewisse Antipathie, die muss da nicht dabei sein, die muss da auch keine große Rolle spielen. Also ich würde sagen, so eine implizite Einigkeit über Grundlagen und Rahmenbedingungen des Themas, das ist bei diesen Begrifflichkeiten immer noch vorhanden. Ne? Oder wenn man das in einem Eskalationsmodell verortet, dann ist Debatte sicherlich weiter unten niederschwellig zu verorten, als dann schon der Begriff Streit oder Auseinandersetzung. Aber das sind so Begriffe, die eine Vielfalt, also oder die eine bezeichnen, ein Phänomen, das sozusagen vielfältig bezeichnet werden kann. Und damit transportieren wir auch gewisse Botschaften, ne, auf der Beziehungsebene und so. Und wenn ich etwas markiere als Konflikt, dann sage ich auch ganz deutlich was zum Thema Beziehung und zu den Grundlagen der Beziehung. Und wenn ich dann sagen will, das stellt eine Beziehung nicht in Frage, trotz dass wir in einem Konflikt sind, dann lohnt es sich schon, das extra zu benennen. Mhm. Weil ansonsten auch schnell genannt werden, also mitgehört werden kann, oh, das kann uns entzweien vollständig. Das ist aber eher so im alltagssprachlichen Gebrauch. Eine feste Definition, wenn man nach Konfliktausschau hält, also eine feste Definition findet man nicht. Man findet so viele Unterschiede, dass man nicht sagen kann, wir kommen mit einer Definition in den vielen Fragestellungen, die Konflikte aufwerfen, hin. Sondern die Definition ist kontextabhängig.
Greif mal einen Ansatz auf, den auch Klaus Eidenschink aufgreift in seinem Buch, dass Konflikte ja einen Nutzen haben. Also diese scheinbare Widersprüchlichkeit, landläufig für Menschen, die ja schnell aus Konflikten wieder raus oder bitte gar nicht erst Konflikte haben wollen, denen entgeht eigentlich was. Was könnte man denn sagen, salopp gesagt, entgeht Menschen, die nie Konflikte hätten?
Wenn es jetzt Menschen gibt, die keine Konflikte haben, ob die glücklicher sind oder ob die auch etwas verlustig gehen, das kann man nicht mit Gewissheit sagen. Es gibt keine dieser Kategorie. Das wäre zumindest mal jetzt meine Ausgangsthese dazu. Aber wenn wir schon Konflikte, die doch landläufig und allgemein hin eher was Bemakelndes haben, dann wollen wir dem auch noch einen Nutzen abgewinnen. Also wenn wir schon irgendwie durch den Schlamm waden müssen, dann ist es ganz gut, auch für das menschliche mentale Wohlbefinden, dass man da einen Nutzen abbringen kann. Und dazu eignet sich die systemtheoretische Brille einfach hervorragend, weil sie auf Funktionalitäten aufmerksam macht und die Dinge in ihrer Funktionsteilung und Differenzierung anschauen und sagen, ja, es gibt sowohl diesen Nutzen, aber eben auch diesen Nutzen. Und das sollte man nicht aus dem Blick verlieren, wenn man schon Konflikte anguckt.
Man könnte ja sagen, dass Konflikte etwas insofern nützen, als sie Muster unterbrechen. Also soziale Systeme streben ja danach, dass Dinge stabil bleiben. Eben im Zweifelsfall auch dysfunktionale Verhaltensweisen erhalten bleiben. Das Konfliktsystem ist dasjenige, was hilft, aus einem dysfunktionalen, also einem nicht günstigen Miteinander überhaupt wieder rauszukommen.
Ja, das wäre zum Beispiel so eine Zuschreibung, ne, dass da eine Funktion drin steckt, die eben auch was Nützliches hat. Ne. Für Konflikte ist das ja sehr prägnant, aus einem Zeitalter geschrieben, als Kriege noch zur Normalität gehört, ne, dass der Krieg der Vater aller Dinge ist. Ne. Und da werden eben neue Dinge geboren, auch durch disruptive, zerstörerische Verhaltensweisen. Und in einer Gesellschaft, die bisher jedenfalls, ne, lange Zeit keinen Krieg mehr erlebt hat und in dieser Kategorie denken muss, konnte man das runterbrechen auch auf Konflikte im Arbeitsalltag, in der Organisation, in der Familie und dem etwas abbringen. Und ja, der Zeitgeist der letzten Jahrzehnte war sehr, sehr stark auf Wachstum ausgerichtet, nicht nur in ökonomischer Hinsicht, sondern vor allen Dingen auch in psychologischer Hinsicht, also das Persönlichkeitswachstum, die Self-Growth-Bewegung aus dem Amerikanischen kommend, bestimmt ja auch unsere Branche der Persönlichkeitsberatung. Und dann ist Konflikt naheliegend als ein Wachstumsmotor zu verstehen und zu interpretieren. Das hat seine Grenzen, aber das hat vor allen Dingen in diesem Kontext einer, ich will das jetzt nicht zu politisch verstanden wissen, aber einer friedlebenden, einer friedlichen Gesellschaft, wo Gewalt im Alltag doch relativ selten geworden ist und man nicht, jedenfalls in Großteil der Bevölkerungsmilieus, nicht unbedingt damit rechnen muss, dann konnte man sich diesem Thema widmen, Persönlichkeitsentfaltung. Und das geht eben auch ganz gut durch Konflikte. Oder wie man so sagen kann, wir verlieren uns nicht nur in Konflikten, sondern wir finden uns dort auch wieder. Und das zeigt schon diese Doppeldeutigkeit oder dieses Kontinuum. Und darauf macht der Blick, den Klaus Eidenschink da in seinem Buch Die Kunst des Konflikts ausformuliert hat, sehr deutlich aufmerksam. Wir können uns nicht auf eine Seite begeben und sagen, das ist halt so, Konflikt ist schlecht oder bemakelt oder Konflikte sind immer gut und immer funktional und her damit. Das Erleben ist dort, bleibt dort in dieser Polarität schwankend.
Du bist ja, hat's eingangs gesagt, ebenfalls wie ich Transaktionsanalytiker. Das ist eine Schule, die dich geprägt hat. Glaube ich auch Systemiker, juristisch ausgebildet. Könntest du sagen, welche Denkschule dich, wenn es um Konflikte geht, am meisten beeinflusst oder auf welche Modelle oder Haltungen greifst du zurück oder ist das eher ein Hybrid aus allen heute?
Also persönlich geprägt bin ich sicherlich als Kind der 90er von dieser Idee des 20. Jahrhunderts individuelle Persönlichkeitsentwicklung. Das, also ne, was die humanistische Psychologie so in den Fokus gerückt hat, dass man sich befreien muss aus Prägungen und Mustern, ursprünglich aus der Herkunftsfamilie, aber eben auch aus der Gesamtkindheit, um zu wachsen und eine vollständige Persönlichkeit zu sein. Das ist ja eine Denkschule, der ich sicherlich nicht entgehen konnte und mit der Transaktionsanalyse ja auch mich bewusst da auseinandergesetzt habe. Gleichzeitig aber eben genau eine Schule, die das genau verkörpert, diesen amerikanischen Gedanken, ne, der Selbstentwicklung. Überall und ne, dem kaum zu entkommen. Das ist ja wirklich auch ein Imperativ unserer Zeit. Der systemische Gedanke ist mir auch nah und hat mich sicherlich auch herkommend aus der Juristerei und aus der Verwaltungsjuristerei geprägt, da ich mich viel und ausführlich vor meiner Beratertätigkeit mit Niklas Luhmann auseinandergesetzt habe und ihn nicht so sehr fruchtbar gemacht habe für die Beratung, sondern wirklich als theoretische Durchdringung von Organisation und Kommunikation kennengelernt habe. Das war dann ein schönes Wiedersehen, als dann ne, auch in der Transaktionsanalyse und der systemischen Transaktionsanalyse diese Gedanken eine Rolle spielen. Aber in den letzten Jahren bin ich stärker geprägt und dann nicht ausschließlich so en passant, wie das in unserer Branche ja auch mit dem Thema Kultur vonstatten gegangen ist, sondern auch ganz direkt so mit dieser kultursoziologischen Betrachtungsbrille, wie sie jetzt zuletzt auch immer wieder Andreas Reckwitz ausformuliert hat, der mich da stark beeinflusst hat, muss ich sagen. Also und auch dem ich viel abgewinnen konnte, was ich durch eine differenzierende Brille wie die Systemtheorie einfach nicht mehr sehen konnte. Ein Fortschrittsimperativ, auch jetzt das Thema Verlust, was er in den Fokus gerückt hat, da halte ich sehr viel davon, die Dinge zu betrachten und dann etwas zu erkennen, wo ich sagen würde, dass mit einer systemtheoretischen Brille oder mit einer humanistischen, psychologischen Brille das einfach verloren ist.
Dass wir nicht zu abstrakt werden, wir haben ja Hörerinnen und Hörer, ja. Die wollen vielleicht einfache Hinweise für den Umgang mit Konflikten. Und wenn du mal ganz praktisch Tipps geben würdest, worauf sollte man achten, um zukünftig mit Konflikten vielleicht ein bisschen anders umzugehen, als man es bisher getan hat? Welche Tipps würdest du Menschen geben?
Ja, der erste Tipp, den hatte ich schon genannt, ne? Also diese Brille oder diese Perspektive einnehmen. Und das gilt, sich wirklich klar zu machen in einer ruhigen Minute. Wir verlieren uns nicht nur in unseren Konflikten, wir finden uns dort auch wieder. Und das soll eher anregend wirken, sich nicht aus den eigenen Konflikten herauszuziehen. Das wäre ein ganz praktischer Tipp. Also darin Vertrauen zu schenken, wir finden uns dort wieder, auch wenn es in dem Moment sehr verloren sich anfühlt oder unter Druck oder in der Enge. Aber das lohnt sich. Als zweiten würde ich sagen, Konflikte fordern zuvorderst und zunächst Reflexion und nicht Kommunikation. Diese Idee, die sofort aufkommt in allen Kontexten, die ich mit Konflikten sozusagen oder in Konflikten erlebe, sofort wird nach mehr Kommunikation geschrien. Ja, wir müssen da mehr kommunizieren und wir kommunizieren zu wenig und zu wenig im Persönlichen, sondern wir machen zu viel E-Mail oder jetzt zu viel online. So. Das halte ich für Konflikte überhaupt nicht förderlich in erster Linie, sondern zunächst Reflexion, also Rückzug, sich auf sich konzentrieren und zu gucken, worum geht's mir? Was ist meine Problemkonstruktion? Welches Problem oder welche Dinge will ich lösen? Und habe dafür auch eine Lösungsidee, die der andere nicht folgt. Das ist ja das Erleben im Konflikt. Da wäre auch nochmal ein Punkt zum Thema Definition von Konflikt. Ich halte für die Vermittlung oder auch für die Führungsarbeit nicht so sehr sinnvoll, von dem Konflikt zu reden, der dann bearbeitet werden muss, der zwischen uns steht und der sich aus verschiedenen Perspektiven angeguckt werden muss. Das hat sowas von Vergegenständlichung oder es ist eine eigene Entität, die man angucken muss und dann interpretieren muss. Und viele Perspektiven drauf bringen dann Erkenntnis. Sondern im Grunde genommen gibt es keinen solchen Konflikt, sondern es gibt verschiedene Problemkonstruktionen. Jeder Beteiligte hat ein Problem, das sich von dem unterscheidet, was die anderen sehen. Und sie haben alle ganz intuitiv davon eine Lösungsidee. Sie haben einen Lösungsansatz. Also ich sehe zum Beispiel, mein Sohn soll Hausaufgaben machen, macht er nicht. Ja, und das halte ich für ein Problem. Und dann gehe ich hin und sage, mach deine Hausaufgaben. Das ist mein Lösungsansatz. Mach jetzt deine Hausaufgaben. Und er hat ein ganz anderes Problem. Ne? Der Alte kommt ins Zimmer und nervt. Ja, und er hat dafür eine Lösungsidee. Lass mich. Oder jetzt nicht. Oder hab gerade zu tun oder so. Ne? Mhm. Und diese Lösungsideen stehen in Streit. Und in einem Konflikt sich klarzumachen, ich habe schon einen Lösungsansatz, den der andere nicht folgt, hat häufig die Ursache, dass dieser Lösungsansatz nicht ausgehandelt wurde, sondern der wurde gesetzt. Das sind vollendete Tatsachen. Und darüber geht es sich erstmal klar zu werden, welches Problem habe ich, welches hat möglicherweise der andere, zumindest die Vermutung anzustellen, Fantasien, Szenarien und dann einen Rahmen zu finden, ins Gespräch zu kommen. Daher würde ich sagen, nicht sofort Kommunikation, sondern Reflexion. Nummer 3 hängt damit schon zusammen auch, gibt diesen Ableitung des Grundgesetzes Artikels 1, die Bürde des Menschen ist unantastbar, bedeutet, im Konflikt dürfen wir helfen, aber nur mit Einverständnis und wir sollten uns das Problem nicht zu eigen machen. Also in der Führung ist das ja auch gut belegt und wird eigentlich auch überall gehandhabt. Das Problem meines Mitarbeiters soll ich als Führungskraft nicht lösen. Das ist sein Problem, ist seine Aufgabe. Doch man sollte nicht den anderen überfahren und ihm einfach sozusagen das Problem abnehmen. Kennt man so auch, kann man überall in den Bergen beobachten, ne? Wenn dann der eine versucht, dem anderen einen Rucksack abzunehmen und will ja nur helfen und der windet sich und will das alleine machen, ne? Oder so. Gibt es hunderte Alltagsbeispiele davon.
Ja, es kann ja im Moment auch als Abwertung erlebt werden, dass mir jemand ungefragt Hilfe anbietet.
Ja, genau. Und unbeabsichtigt, nicht gewollt, aber eben trotzdem kommuniziert und so. Und das dann wieder in ein klärendes Gespräch führen, das ist in einem Konflikt schwieriger als vielleicht in einem Missverständnis. Und beides kann zugleich natürlich vorliegen. Ja, und dann würde ich schon sagen, weil wir ja auch als Coaches oder Mediatoren oder so, ne, da uns damit beschäftigen, das eigene Konfliktmanagement ist keine Beweisführung. Nur weil ich eine Mediationsausbildung hinter mir habe, mich tagtäglich mit Konflikten anderer beschäftige, bin ich nicht der bessere Konfliktpartner oder der angenehmere. Also der ganze Schmus für die eigenen Konflikte hilft nicht so viel. Das ist eine Profession, das ist eine berufliche Tätigkeit, die ist nicht alleine wie ein Handwerk durchführbar, sondern hängt von anderen Menschen ab. Und man sollte sich hüten, das auf die eigenen Konflikte nahtlos zu übertragen, sondern da sind wir Konfliktparteien und da dürfen wir uns anders benehmen und verhalten und auch denken und Perspektiven einnehmen, die wir als Berater, als Vermittler, als Coach eben ausschließen. Das ist genau die Dienstleistung. In der Vermittlung kriege ich Honorar oder werde anerkannt dafür, dass ich eine Position nicht einnehme, gerade weil ich nicht Konfliktpartei bin und da auch nicht mich hin verführen lasse. Und das ist schwierig und daher wird das in aller Regel auch ordentlich honoriert.
Auch Schmerzensgeld.
Aber im eigenen Konflikt, Schmerzensgeld würde ich Ja, würdest du sagen, ist ein Schmerzensgeld?
Also es ist, die Dynamik erlebe ich zumindest. Ich bin aber nicht Mediator wie du explizit. Wobei Mediator, muss man dazu sagen, ja auch kein geschützter Begriff ist. Aber ich erlebe schon die Dynamiken in Konflikten, wenn ich denn in diesen als Begleiter mitgefragt bin. Das kann in einem Training, in einer Gruppe passieren. Das kann in einem Coaching selbst passieren. Das kann auch in jeder Form von anderer Beratung, gerade bei Transformationsberatungen, wo es also um Veränderung von Unternehmen über einen längeren Zeitraum geht, wo ich ja fast schon Teil des Systems werde. Ich war jetzt beispielsweise im aktiennotierten Unternehmen viele Jahre mit einem Kollegen zusammen, begleitend mit den Führungskräften. Also man wird schon über die Zeit zum Stück Teil des Systems. Und damit bist du als Begleiter auch ein Teil des Konfliktsystems. Und da erlebe ich schon die Dynamik, da neutral im Sinne allparteilich zu bleiben, sich nicht berühren zu lassen, also den Schmerz, das Wort zu nehmen, da nicht zu empfinden und auch sich zu verteidigen zu wollen, das ist, der Verführungsgrad ist da schon sehr hoch.
Ja, und das kann ich auch, also das ist auch real, das passiert auch. Ich würde dennoch sagen, man kriegt das Geld dafür, dass man damit einen Umgang findet, der anders ist als die Konfliktparteien, sondern sich immer wieder verorten, Supervision oder jeweils wieder klären und gucken, das Gute im Schlechten, das Schlechte im Guten zu suchen. Dafür gibt es das Geld und nicht dafür, dass ich den Schmerz mit ertrage.
Richtig, natürlich.
Aber ich würde eben sagen, schon, Konflikte haben ja etwas wirklich Anziehendes, was wirklich Magnetisches, weil es zieht die Aufmerksamkeit an und fordert sofort unser natürliches juristisches Bauchgefühl und wir verteilen Gerechtigkeitspunkte. Dem kann man sich gar nicht erwehren, dass wir danach fragen, wer ist hier das Opfer, wer hat hier Ungerechtigkeit erfahren und nicht. Aber weil das für die Vermittlung nicht gut ist, nicht sinnvoll ist, also kriegen wir sozusagen das Honorar dafür, dass wir das nicht in die Kommunikation schleusen, sondern uns da disziplinieren. Also das finde ich sozusagen aus der Professionalisierungssicht wichtig. Das fällt auch den meisten schwer. Gerade wenn man Mediator geworden ist, weil man helfen will. Also wo man dachte, jetzt kann ich endlich mal noch Geld verdienen mit den Dingen, die ich sonst auch gerne mache, anderen irgendwie beistehen wollen.
Sascha, du bist Profi, aber wir gehen ja auch als Menschen in solche Prozesse rein. Damit bist du auch du berührbar und wie man sagt, als Mensch im Verhalten kontingent. Also es kann ja etwas passieren, was du nicht willst oder entsteht etwas in diesem Konflikt. Wie gehst du denn mit eigenen Konflikten um? Gibt es was bei aller Professionalität, was dir persönlich schwerfällt?
Ah ja. Also das meine ich ja, sozusagen das Professionelle als Vermittler ist für mich ein völlig anderes Spielfeld als die eigenen Konflikte. Und da bin ich nicht nur verletzlich, sondern auch verletzt. Ich sage immer so manchmal salopp, ich komme aus dem Erzgebirge, also da geht man nicht ohne Verletzungen durch die Jugend. Und ich schreibe mir schon zu, dass ich da einiges durchgelebt habe, womit zuweilen auch meine Lebenspartner heute und Gefährten zurechtkommen müssen. Äußert sich zuweilen in einer arroganten Erscheinung, das mir häufig zugeschrieben wurde und wird, die ich nicht beabsichtige, aber ich kann dem schon was abgewinnen. Und in Konflikten ist das nicht hilfreich, sondern natürlich eskalierend. Und dann gibt es schon diese Entwicklungen, die eben viele beschreiben, dass es nur noch schlimmer wird, während man es verbessern will, weil man halt die eigenen Antreiber, die da wirken, genau das verstärken. Also ich tapse da genau in die gleichen Fettnäpfchen und biografischen Prägungen wie alle anderen auch. Ja, und gelernt habe ich vielleicht über die Zeit, dass das nicht ganz so schlimm ist, wie es sich angefühlt hat in der Jugend oder jungen Erwachsenensein und dass ich Auswege finde. Und die sind nicht anders, als ich auch meinen Kunden empfehle. Ne? Guten Berater finden, gute Personen finden, mit denen man sich wirklich reflektieren kann und klären kann.
Aber auch, dass deine Entscheidung, Jurist zu werden, meine Tochter hat gleiche Entscheidung übrigens gerade getroffen, bin gespannt, wie sie das erlebt, ihre professionelle Werdung jetzt im Studium, ist auch eine Entscheidung, in den Florettkampf gehen zu wollen. Häufig ist es ein intellektueller Florettkampf, den man, glaube ich, wissen muss, wenn ich Juristin oder Jurist werde, habe ich vermutlich mit Streit und Streitwert zu tun und damit prinzipiell eine innere Öffnung braucht für eine Haltung und für eine, ich will das nicht sagen, Freude an der Auseinandersetzung, aber wollte man sie meiden, wäre man wahrscheinlich in der falschen Profession, oder?
Im Prinzip ja. Es gibt sicherlich verschiedene Berufsausübungsmöglichkeiten, wo man dem einen mal mehr, dem anderen mal weniger damit zu tun hat, mit der unmittelbaren, mit dem Florettfechten sozusagen. Aber prinzipiell ist das die Methode, ja. Und wir finden uns darin auch wieder. Also Juristen sind ja deshalb nicht immer schlecht gelaunt, weil sie irgendwie Streitgespräche führen, sondern sie sind dort auch intellektuell erbaut und manche auch regelrecht gelöst und lebendig. Ne? Und das können solche Verbalwettkämpfe auf jeden Fall mit sich bringen.
Sascha, wir nähern uns leider schon wieder dem Ende des Podcasts, fast einer halben Stunde. Ich würde gerne, wie immer zum Schluss meines Podcasts, einen Buchtipp noch weitergeben. Denn wir haben ja Zuhörerinnen und Hörer, die würden sich vielleicht jetzt gerne jetzt hier nochmal einlesen, vielleicht Führungskräfte sich an das Thema Konfliktmanagement herantasten. Womit fängt man denn am besten an?
Also das von dir erwähnte Buch von Klaus Eidenschink gehört sicherlich nicht nur, weil es aktuell ist, sondern auch, weil es die Denkschule der Systemtheorie für Konflikte gut aufbereitet, auf jeden Fall mit dazu.
Die Kunst des Konflikts, Klaus Eidenschink aus dem Karl-Auer Verlag. Ich stelle es auch noch mal in die Shownotes.
Ich finde das Modell, wenn man so nach Eskalationsmodellen guckt, von Heinz Messmer sehr sinnvoll. Also eine sprachliche Eskalation und in einem Kontext wie Organisation, wo es ja doch eher um sprachliche Eskalation geht, ist das sehr hilfreich. Da empfehle ich dort die Texte von ihm auch, aber die sind jetzt auch nicht in so einem einfachen Buchform da. Heinz Messmer, ein Soziologe, sehr erhellend finde ich auch Edward de Bono, der bekannt ist häufig so für Kreativitätstechniken. Der hat auch ein hervorragendes Konfliktbuch geschrieben, auch schon ein bisschen älter, 90er Jahre, aber finde ich nach wie vor sehr, sehr passend. Und natürlich auch Fritz Simon. Hat auch schon viel über Konflikte geschrieben. Das ist auf jeden Fall auch lohnenswerte Lektüre.
Ich werde die Empfehlungen einfach mal, das sind jetzt 4 oder 5, werde die einfach mal dann in die Shownotes stellen. Und das Konfliktthema ist riesig. Gleichzeitig unsere Zeit hier am Podcast ist begrenzt. Lieber Sascha, für diesen Einblick, für deine Perspektive auf Konflikte, für diesen Blick aus der Professionsbrille, die dich gleichzeitig berührbar macht, weil du sagtest selbst, das eine ist die Rolle in der Mediation, du selbst berührbar bist mit allen biografischen Flanken, die man dann auch öffnet, ist das andere. Auch darüber haben wir gesprochen. Das finde ich auch nochmal nicht nur sehr sympathisch, sondern vor allen Dingen auch sehr entlastend, dass nur, weil man etwas gelernt hat, heißt das nicht, dass man das in jeder eigenen Lebenssituation selber gut hinbekommt. Hab ganz vielen Dank für deine Zeit und für das Gespräch heute, lieber Sascha.
Ja, gerne, Kai. Ebenso, vielen Dank für die Möglichkeit und hat mir Freude gemacht.
Heute war ich auf Visite mit dem Konfliktforscher und Mediator Professor Sascha Weigel aus Leipzig. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Sage Tschüss, bis bald. Ich bin Kai Kochmann. Wie hat euch die Episode gefallen? Wie gefällt euch insgesamt der Coaching-Podcast, der Coach-Doc? Ich freue mich über eure Bewertungen, freue mich auf Fragen, auf Kommentare und insbesondere freue ich mich, wenn ihr Kommentare bei Spotify hinterlasst.